Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute mit einer fremden Stimme dabei. Mein Name ist Lisa Schwarz, ich bin Co-Redaktionsleiterin von Cinema und sitze hier mit meinem Kollegen Ralf Blau. Hallo Ralf.
Hallo Lisa.
Ich finde es total schön, dass ich heute mal hier zu Gast sein darf, muss man ja fast sagen, für eine ganz besondere Folge. Denn es geht nicht um einen Film, also wir haben heute ein ganz besonderes Making-of und zwar geht es um das Making-of von uns, von Cinema.
Genau. Und ich kann mal ein bisschen erzählen, wie Cinema eigentlich entstanden ist. Es gab ja in den 50er Jahren in Deutschland eine ganze Reihe von Filmzeitschriften, Filmillustrierten, weil man auch so in der Wirtschaftswunderzeit so ein bisschen teilhaben wollte an diesem Hollywood-Glamour. Hat auch in Deutschland viele Stars aufgebaut in der Zeit, über die intensiv berichtet wurde. Und ich glaube, in den 70er Jahren, als Cinema gegründet wurde, gab es gar keine Filmzeitschrift. Es gab aber einen sehr findigen Jungunternehmer, der, glaube ich, damals sogar noch studiert hat. Das war Dirk Manthey und der ist auf die Idee gekommen, in Hamburg eine Filmzeitschrift zu gründen. Und diese Zeitschrift war am Anfang gar kein Heft, sondern ein Taschenbuch. Er hat also in einer 5000-Exemplar-Auflage ein Taschenbuch herausgebracht. Das war die Pilotausgabe von Cinema. Die wurde vor allem in Hamburg an Kinokassen verkauft. Das war im Mai 1975.
Ich meine, smart, ne? Genau da, wo die Leute es auch am ehesten interessiert.
Ja, genau. Cinema wurde ja sehr, sehr lange an Kinokassen verkauft. Das war so Sondervertriebsstellen. Das war lange Zeit auch sehr erfolgreich. Und dieses Heft war aber nicht so erfolgreich. Es gab dann so eine längere Pause bis zum Mai 76. Da erschien dann die eigentliche Pilotnummer von Cinema, nämlich in Form einer Zeitschrift, damals überwiegend noch in Schwarz-Weiß, was sicher auch Kostengründe hatte. Und Manthey hat dann versucht, einen Partner zu finden, hatte den Springer Verlag sogar an der Angel. Die sind dann aber abgesprungen und er hat dann im April 77 seinen eigenen Verlag gegründet, der diesen etwas kuriosen Namen hatte, Kinoverlag GmbH. Aus dem ist dann später die Verlagsgruppe Milchstraße entstanden mit vielen bekannten Zeitschriften, die bis heute bekannt ist, das TV-Spielfilm. Dann gab es Max, Fit for Fun. Also Manthey war tatsächlich ein Jungunternehmer, der ein eigenes kleines Verlagsimperium in Hamburg aufgebaut hat. Das heißt, Cinema gehörte damals noch nicht zum Burda Verlag. Das kam erst sehr viel später. Burda ist dann irgendwann eingestiegen, hat Anteile gekauft vom Milchstraßenverlag und das irgendwann ganz übernommen. Und im September 77 ist dann die erste bundesweite Ausgabe von Cinema erschienen. Erst vierteljährlich, dann zweimonatlich und ab Januar 79 dann monatlich.
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Könnte ich so kurz und knapp auf gar keinen Fall. Aber deshalb bist du ja auch unser Experte. Du bist ja auch richtig tief abgetaucht ins Archiv. Über 5 Ausgaben hinweg. Wir feiern ja in diesem Jahr unser 50. Jubiläum. Und es war total toll, diese Stücke zu lesen. Also über 5 Ausgaben hinweg durch ein Jahrzehnt quasi immer zu reisen mit dir. Ich bin ja erst sehr viel später dazu gestoßen, Ralf, du auch. Deshalb würde es mich natürlich interessieren, okay, wie sah so ein Produktionsablauf aus, beziehungsweise wie kam so ein Heft damals zustande? Weil die Technik ist heute natürlich eine andere. Wie lief das ab?
Also ich bin seit 95 bei Cinema, war also in diesen ersten beiden Jahrzehnten auch noch nicht dabei. Aber es gab, selbst als ich zu Cinema kam, das waren tatsächlich die Anfänge des Computerzeitalters. Also wir saßen damals noch vor so würfelförmigen Apple-Computern, in die man Disketten reinstecken musste. Auf diese Disketten konnte man Word-Texte schreiben. Die wurden dann ausgedruckt und zusammen mit einem Layout, das auf riesigen Pappen aufgeklebt wurde. Es wurden also wirklich Bilder ausgeschnitten und aufgeklebt. Das Ganze wurde dann zusammen mit den Texten in eine Setzerei geschickt. Die hat daraus dann an Computern, die hatten also wirklich schon größere Computer, haben die dann sozusagen diese Seiten erstellt und an uns zurückgeschickt. Dann haben wir gesehen, da ist Übersatz 5 Zeilen, dann haben wir das gekürzt, haben es wieder zurückgesetzt, geschickt, dann war eine Zeile Untersatz, dann ist es wieder zurück. Also es ging so oft hin und her, eine einzelne Seite, dass man sich bis heute fragt, wie eigentlich damals in 4 Wochen so ein Heft produziert werden konnte.
Ich würde sagen, der Produktionszeitraum war derselbe.
Genau. Und Internet gab es natürlich auch nicht. Das heißt, wir hatten Archivmappen. Dieses Archiv ist auch interessant. Das ist aufgebaut worden von Hans-Werner Asmus. Und Hans-Werner Asmus war Kandidat in einer TV-Show, die hieß Kennen Sie Kino. Die wurde moderiert von Helmut Lange. Helmut Lange kennen sicher viele noch aus den 60er Jahren als deutschen Schauspieler, aus den Lederstrumpf-Filmen zum Beispiel. War dann auch Synchronsprecher für Hörspiele, also war zu der Zeit ein richtig großer Name, der hat diese Show moderiert. So eine Quiz-Sendung, wo Fragen zum Kino gestellt wurden. Und Hans Werner hat diese Sendung, ich weiß nicht wie oft, gewonnen. Ich glaube 7, 8, 9, 10 Mal. Und Dirk Manthey hat es gesehen und hat ihn angesprochen, hat ihn dann verpflichtet für das Cinema-Archiv. Und er hat relativ schnell ein Archiv aufgebaut, was natürlich vor allem aus Zeitungsausschnitten und den Fotos bestand, die wir damals von den Verleihern bekommen haben. Und so haben wir gearbeitet. Also wenn wir Porträts geschrieben haben, haben wir diese Mappen bestellt und haben geguckt, was gibt es an Informationen über die Künstler. Man konnte nicht im Internet recherchieren, das gab es wie gesagt noch nicht. Ja, das waren wirklich andere Zeiten. Also es war wirklich so, es wurde viel Handarbeit gemacht.
Mhm. Mhm. Ja, das ist heute natürlich ein bisschen anders. Jetzt ist es für uns deutlich bequemer, auch was die Recherche natürlich angeht und Bildbeschaffung. Da sind wir natürlich auch weiterhin auf die Verleihe angewiesen, beziehungsweise werden da natürlich auch fleißig versorgt weiterhin. Ne? Das ist natürlich für uns ein bisschen entspannter mittlerweile.
Ja, ja, genau. Und Cinema hat sich ja dann relativ schnell etabliert und sag mal, dann kamen so die 80er, 90er Jahren, waren ja wirklich so die goldene Zeit der Printmedien. Also die Auflagen gingen durch die Decke. Wir haben damals, weiß ich, Fotoshootings gemacht, wo wir mit Schauspielern nach Kuba geflogen sind. wir haben 10, 12, 15-seitige Portfolios eingekauft von Star-Fotografen wie Annie Leibovitz. Die müssen Vermögen gekostet haben.
Absurd, oder?
Ja. Ja, also das Geld lag da wirklich damals auf den Schreibtischen. Man musste es eigentlich nur ausgeben.
Ja.
Und das ist verrückt. Und wir hatten dann nach dem Mauerfall tatsächlich die höchste Auflage ever. Das waren 360.000.
Boah.
Heute unvorstellbar, aber Cinema war damals richtig eine große, große Marke. Es gab dann sogar Lizenzausgaben, vor allem in osteuropäischen Ländern, in Tschechien, Ungarn, in Russland. Ich kann mich noch erinnern, als ich die erste russische Cinema in der Hand hatte, das war so ein Hochglanz. Das war so Hochglanz, wie man das in Deutschland gar nicht kannte. Also so Hefte wie Playboy und so, die hatten auch so Hochglanzcover. Aber das war wirklich giftig überstrahlt, wenn man das in der Hand hat. Das war völlig irre. Also die merkte man auch, dass da in anderen Ländern so eine andere Ästhetik oder andere Vorlieben vorherrschten. Und Cinema hat ja dann viele Marken entwickelt um Cinema herum. Es gab schon am Anfang, Ende der 70er, die ersten Filmbücher, die wir ja bis heute produzieren mit einer Pause dazwischen. Die sahen damals auch anders aus. Es gab diese Filmjahrbücher, wo man so quasi so riesen Vorschauen gemacht hat. Es sind zwei Redakteure für einen Monat nach Hollywood geflogen, haben da in den Archiven der Studios tagsüber gesessen, abends am Pool gesessen und irgendwie Artikel geschrieben.
Oh, Traumjob,
so sind
oder?
Diese, genau, so sind diese Bücher entstanden. Was viele kennen werden, ist der Cinema-Filmkalender. Den gibt es tatsächlich auch schon seit 1987. Und es gab Cinema auch mal im Fernsehen. 1997 bis 2000 gab es Cinema TV. Zunächst auf ProSieben, später dann auch auf anderen Sendern. Und es gibt natürlich den Cinema Publikumsfilmpreis, den Jupiter. Und den gibt es auch schon seit 1979.
Genau, damals mit den Preisträgern Nastassja Kinski und Bud Spencer.
Bud Spencer hat zweimal hintereinander gewonnen,
genau.
Genau, er war damals wahnsinnig populär, an dem kam keiner vorbei. Otto hat auch mehrfach gewonnen, also ne, das war tatsächlich, also viele kannten damals ja nur diesen Bravo-Otto, der auch sehr populär war und der Jupiter war dann eigentlich der zweite große Zeitschriftenpreis, der in Deutschland verliehen wurde. Also jetzt mal abgesehen vom Bambi, ne, das war natürlich nochmal eine andere Baustelle oder eine andere Hausnummer. Heute wird der Jupiter ja verliehen zusammen mit TV Spielfilm, das heißt, wir haben auch eine sehr viel höhere Reichweite, was die Umfragen angeht. Es sind also Hunderttausende von Lesern, die sich an dieser Umfrage beteiligen und dann sozusagen ihre Lieblinge des Jahres wählen, die dann auf so einer kleinen Gala immer verliehen werden.
Genau, ja. Immer sehr, sehr schön. Die letzten Jahre hier in Hamburg bei uns, ne, am Hafen, das ist immer sehr, sehr nett.
Ja.
Genau, wenn wir, ja, also das ist jetzt natürlich wahnsinnig viel Information, wie Cinema entstanden ist, wie Cinema sich entwickelt hat im Laufe der Jahre, dass Cinema auch sehr viel mehr als nur das Filmmagazin ist. Wollen wir mal über die Berichterstattung von Cinema sprechen?
Ja, gerne.
Also das Erste, woran ich denke, wenn es jetzt um die frühen Zeiten geht, da habe ich natürlich erstmal Naked Eyes vor Augen.
Ja,
das war nämlich der große Schock. Ich weiß noch, als ich hier mein erstes Praktikum im Studium absolviert habe bei Cinema, 2015 war das. Und da habe ich dann auch ein bisschen eingetaucht in die Archive, einfach auch um Cinema besser kennenzulernen und dann kam sie, die Nackedei-Ausgaben. Das ist natürlich erstmal eine große Überraschung. Wenn man an ein Filmmagazin denkt, denkt man natürlich nicht an nackte Frauen auf dem Cover. Das ist so das Erste. Also ganz, ganz kurios. Genau, willst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
Also Cinema war ursprünglich ein reines Kinomagazin. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Dann kamen Videokassetten, das heißt, Filme konnte man zu Hause gucken. Dann wurden natürlich auch Videos vorgestellt. Die wurden irgendwann ersetzt durch DVDs. Und heute berichten wir natürlich viel über Streaming. Als Cinema gegründet wurde in Mitte der 70er, da gab es sehr deutlich spürbar noch so diese Ausläufer dieser Sexwelle im Kino der späten 60er Jahre mit den Aufklärungsfilmen und diesen ganzen, gejodelt wird in der Lederhose, diese ganzen Soft-Porno-Filme, die im Kino liefen, die auch damals tatsächlich, man wundert sich, man denkt, das war dann vorbei, aber es kam tatsächlich immer noch wieder Neues. Es gab auch in Italien dann nochmal so eine Sexfilmwelle. Und ich weiß, dass unser Verleger war sehr fasziniert von Nastassja Kinski, die ja auch mit Nacktrollen am Anfang populär wurde.
Nasti also, wurde sie liebevoll genannt im Heft, ne?
Ja, Nasti war also dauernd auf dem Titel. Und es war auch immer ein Thema, auch im Cinema, die Berichterstattung und dieses Image so, so als Nacktstar. Das hat sie in Interviews dann auch manchmal thematisiert. Und nach Nastassja Kinski kam dann Desiree Nosbusch. Also es wurde immer so ein bisschen so auch auf diese jungen, die wurden dann immer so die neuen Nymphen und so. Es war also auch vom Wording her, war das so, dass man heute denkt so, oh Gott, das ist ja zum Fremdschämen.
Ja, absolut.
Man möchte es am liebsten totschweigen. Aber es war eben, und ich habe mich dann auch in diesen Recherchen gefragt, war das eigentlich Cinema oder war das die Zeit? Weil das war ja beim Stern zum Beispiel auch so. Der Stern hat ja auch keine Gelegenheit ausgelassen, irgendwelche Nackten aufs Titelbild zu nehmen. Es gab ja eh dann diese anderen Hefte, Quick und Praline und Freizeit. Und so, das waren ja eh so reine Nacktblättchen. So. Aber Cinema hat da natürlich sozusagen, darüber muss man ehrlicherweise sagen, auch verkauft. Und ich erinnere mich, dass ich weil den Regisseur Philipp Stölzel, der Medikus gedreht hat unter anderem, hat mir mal erzählt, dass er schon als Schüler im Schulbus immer im Cinema gelesen hat. Und dass es immer besonders schwierig war, wenn eben so ein Nacktbild auf dem Titel war, weil das musste er dann irgendwie so immer so halb unter der Schultasche und dass die anderen nicht mitkriegen, was er da liest, weil das auch ihm dann ein bisschen peinlich war.
Ne? Ja, total. Die Erfahrung haben viele gemacht. Ne? Ich weiß noch, Simon Verhoeven, da hatten wir jetzt auch das große Glück, dass er unser Gastchefredakteur für unsere Jubiläumsausgabe im Juni war. Der hat das ja auch erzählt, ne? Dass es gerade so zu Schulzeiten einfach wahnsinnig unangenehm war, zwischenzeitlich Cinema zu lesen.
Ja, genau. Wir haben ja auch so Leserzuschriften gekriegt, auch von Leserinnen, die dann sagten, man konnte Cinema eigentlich früher nicht auf einer öffentlichen Parkbank lesen, weil das ging. Man wurde dann von Erwachsenen angesprochen, was man da liest.
Ja, also, ja, richtig. Auch erstaunlich, dass man sie kaufen konnte in dem Alter.
Ja.
Aber das war dann ja auch irgendwann vorbei, beziehungsweise es nahm dann ja wieder ab. Ja, ja. Glücklicherweise, muss man ja sagen.
Ja, Cinema wurde dann spätestens in den 90ern dann sehr viel seriöser. Und wir hatten einen Chefredakteur, Klaus Dahm, der da auch sehr drauf geachtet hat, dieses Image von Cinema wirklich zu liften. Der hat auch diese teuren Portfolios dann eingekauft und so, also wirklich auch auf eine edlere Optik gesetzt und eben diese ganzen etwas schmuddeligeren oder unseriöseren Themen dann auch aus dem Heft verbannt. Der hat auch angefangen, dieses Bewertungsschema, was wir bis heute haben, es waren damals, weiß ich gar nicht, waren es Daumen am Anfang, dann wurden es Punkte, jetzt sind es so kleine Würfel. Also der hat
genau, war es nicht auch zwischenzeitlich eine Prozentangabe?
Prozent, genau, du hast recht, es fing an mit Prozentwertung.
Mhm.
Genau, das hat er eingeführt. Und genau, das hat uns natürlich, es war so ein bisschen am Anfang, glaube ich, die Verleiher ist so empfunden, das Cinema ist so ein bisschen so der verlängerte Arm der Filmproduzenten und der Verleihfirmen. Tobis und Konstantin und wie die alle damals hießen, gibt es ja heute auch noch. So, und da hat Klaus Dahm wirklich so einen ganz klaren Cut gemacht, ne, und gesagt, wirklich, Cinema ist unabhängig und Cinema bewertet auch unabhängig. Und es gab einen riesen Aufstand, erinnere ich noch, als Kevin Costner Waterworld gedreht hat. Da gab es vorab schon so einige Artikel, die auch bei uns im Heft, wo sich schon andeutete, dass das ein ziemliches Fiasko wird. Die haben ja auch sehr viel Pech gehabt bei den Dreharbeiten, weil die auch auf dem offenen Meer gedreht haben. Sind also Kulissen kaputt gegangen und so. Und man hatte aber auch schon den Eindruck, dass diese ganze Story total irre ist. Also, dass das vorne und hinten nicht funktioniert. Und dann haben wir kurz bevor der Film rauskam, ein Cover gemacht mit Kevin Costner, der so bis zum Hals sozusagen im Wasser steckt und so am Absaufen ist. Das Heft kam raus, als Klaus gerade in Venedig war beim Filmfestival. Und das wurde dann da auch verteilt oder so, wurde bekannt, dass wir dieses Cover hatten. Und ab da war er persona non grata. Der ist wirklich zu keiner Party mehr eingeladen worden. Der hat keine Interviews mehr bekommen. Der war, als er nach Hamburg zurückkam, total geknickt und sagt sowas. Er war fassungslos, also wie das angehen kann, ne? Dass du so geächtet bist plötzlich. Wir haben es ja später auch erlebt, dass man sich, wenn man den Verleihern zu sehr auf die Füße tritt, dass sie dann mal 3 Monate lang einen nicht mehr so bevorzugt mit Informationen versorgen. Aber das
hat sich aber auch wieder gelegt.
Ja, das legt sich dann heute klar. Also letztlich ist man natürlich schon aufeinander angewiesen. Ne?
Ja,
also das ist schon so ein, man spielt da schon so ein bisschen Hand in Hand natürlich. Klar, und dann ist man mal 2-3 Monate beleidigt und dann ist es auch wieder gut. Und der Film war ja dann wirklich auch ziemlich unterirdisch, muss man sagen.
Muss man leider sagen, auch heute noch.
Ja.
Ja, was ja natürlich auch das Besondere an Cinema ist. Und ich glaube, dadurch wurde das Heft auch zu dem, was es heute ist. Es sind ja die umfangreichen Reportagen, Setberichte.
Genau.
Also
da hatte Cinema natürlich am Anfang eine unglaubliche Exklusivität. Also wir hatten von den Verleihfirmen, von den Produktionsfirmen, die Making-of-Fotos bekommen und haben dann riesen Strecken gemacht, wie ein Film entsteht, war zum Beispiel mal ein Cinema-Buch und haben aber auch im Heft dauernd so große Cliffhanger, erinnere ich mich noch, war eine lange Set-Reportage, wie das eigentlich gedreht wurde, da im Berg und mit Greenscreen damals und so. Und das war für viele damals auch ein großes Geheimnis. Also Leute hatten wirklich, anders als heute, oft gar keine klare Vorstellung. Und ich erinnere mich an was ganz Skurriles. Wir hatten, als Jurassic Park rauskam, der erste Film von Steven Spielberg, haben wir nach Making-of-Fotos gefragt. Und das Studio hatte uns das verweigert. Die wollten keine Bilder rausrücken mit der Begründung, sie wollen die Illusion nicht zerstören. So nach dem Motto, vielleicht denkt ja doch der ein oder andere,
die
Dinosaurier
Dino.
Sind echt.
Ja.
Deswegen wollen wir nicht verraten, dass das alles nur Computeranimation ist. Heute ist es natürlich, weiß eigentlich jeder, hat jeder eine Vorstellung davon, wie ein Film gedreht wird. Das hat, unser Alleinstellungsmerkmal hat sich so ein bisschen verändert, als dann, ich glaube, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, als die Privatsender aufkamen. RTL, Sat.1, ProSieben, die haben gefühlt jeden Nachmittag 2 Making-of-Features gesendet. Die kennen alle, die mal DVDs gekauft haben. Auf den DVDs sind ja auch diese Making-of-Berichte drauf. Es gab dann auch vom Bayerischen Rundfunk und so eigene Redaktionen, die immer diese Making-ofs gedreht haben, zu deutschen Filmen zum Beispiel. Und mit dem Internet ist es natürlich noch mal schwieriger. Also da ist alles verfügbar. Die ganzen Bilder sind sozusagen weltweit. Da kannst du mit Fotos, die du in einer Zeitschrift abdruckst, bist du da nicht mehr so exklusiv wie früher. Das ist natürlich so. Das merken wir, dass wir sozusagen, das hat generell zu tun, so ein bisschen mit dem Niedergang der Printbranche, dass du einfach viele Leute nicht mehr so wie früher Hefte sammeln. Cinema war ja lange Zeit und eigentlich bis heute so ein Sammlerobjekt.
Auf jeden Fall bis heute, ja.
Also, und das, aber die, viele, die älter werden, kaufen es dann nicht mehr und viele Jüngere kaufen eben gar keine Zeitschriften. Das ist aber, das erlebt ja jedes Printmagazin, dass die Auflagen nicht mehr durch die Decke gehen.
Deswegen freuen wir uns auch tatsächlich immer über Leserbriefe von einer jüngeren Generation, die Cinema auf dem Tisch der Eltern kennengelernt haben, damit aufgewachsen sind und jetzt auch netterweise wirklich das Heft auch weiterhin kaufen. Das ist immer ganz schön zu lesen.
Ja, und wenn man sich das anguckt, als Cinema gegründet wurde, da sind, glaube ich, im Monat 1 Dutzend Filme gestartet in Deutschland. Ne?
Ja.
Und heute ist das Überangebot so riesig. Also wir machen jetzt aktuell ein Heft mit 85 Kinostarts in 5 Wochen.
Überlegen wir auch gerade, wie wir das hinkriegen.
Ja. Und dann kommen diese Streaming-Titel hinzu von unterschiedlichsten Anbietern. Das ist ja sozusagen ein endloses Füllhorn, aus dem du schöpfen kannst. Und da ist die Aufgabe, finde ich, von Cinema eigentlich weniger, dass man sozusagen diese spektakulären Bilder druckt. Das machen wir natürlich auch noch, aber das machen auch andere, sondern dass wir eigentlich denen, die sozusagen sich für Film interessieren, die gerne Serien gucken, auch eine Orientierung geben. Und
absolut.
Sagen können, das sind die Filme, die ihr in diesem Monat gucken müsst. Das sind die neuen Streaming-Formate, die sich wirklich lohnen. weil viele gar nicht die Zeit haben, jetzt eine neue Serie zu gucken. Und dann merken sie so nach 3-4 Folgen so, kommen noch 10 Folgen, also ich steige jetzt aus oder ich gucke weiter. Also da kann man am Anfang schon eine Orientierung geben. Und das ist eigentlich der Wert, finde ich, von Cinema, warum sich das lohnt.
Das und das war auch schon immer so, ne? Also gerade wenn ich auch zurückdenke an die DVD- und Blu-ray-Besprechungen, auch da, ne? Es war immer eine ganz tolle Orientierung, weil DVD- und Blu-ray-Boom, ne? Wir werden uns ja erinnern. Ich meine, ich habe Blu-rays gekauft ohne Ende und es war ja auch so ein enormes Angebot.
Ja.
Und von daher ist das schon wirklich seit vielen, vielen Jahren einfach so eine Orientierung, ne? Die wir bieten. Und wie du sagst, mit dem Streaming genau dasselbe. Also da helfen wir eher den Leuten durch den Streaming-Dschungel.
Ja.
Alles abdecken können wir nicht. Aber die Perlen, die finden wir.
Ja, genau. Und dass es Cinema heute noch gibt, ist insofern erstaunlich, weil wir ja tatsächlich auch einige Krisen hinter uns haben. Die größte Krise war tatsächlich die Corona-Zeit.
Ja.
Kann man sich vorstellen, die Kinos waren ab Frühjahr 2020 geschlossen.
Ja.
Keiner wusste, wie lange das geht. Alle haben ja gedacht, im Sommer ist das spätestens vorbei. Mhm. Man hat ja gedacht, so, das ist so eine normale Epidemie, die dauert vielleicht 3 Monate. Dass die Kinos dann tatsächlich im Prinzip ja 1,5 Jahre geschlossen waren. Es wurden ja immer wieder Versuche gemacht, die Kinos zu öffnen. Dann wurden sie wieder nach 2 Wochen geschlossen. Dann durften in den Saal mit 500 Plätzen durften dann 80 Leute rein. Und wir haben tatsächlich dann ja jeden Monat noch ein Kinoprogramm gehabt, weil die Verleiher ja auch nicht wussten, wann geht es wieder los.
Richtig.
Und dann hatten wir einen kleinen Kinoteil, wo wir Filme vorgestellt haben, die dann aber natürlich nie kamen. Manche Filme haben wir 3-4 Mal besprochen, weil sie immer wieder auftauchten.
Ja.
Und wir mussten uns überlegen, wie schaffen wir das? Wie halten wir ein Filmmagazin, das ja von vielen Lesern auch nach wie vor immer noch als Kinomagazin wahrgenommen wird, am Leben in einer Zeit, wo es keine aktuellen Kinofilme gibt.
Mhm. Da kam natürlich das Streaming als Retter daher.
Absolut. Also dann, lustigerweise ja parallel mit dem Beginn der Corona-Pandemie, ist Disney Plus an den Start gegangen, auch im Frühjahr 2020. Bis dahin gab es ja, glaube ich, nur Netflix.
Netflix und Prime Video, ne?
Ja.
Und dann kam Disney,
Genau. Und dann wurde das immer breiter aufgestellt. Auch die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich dann immer größer geworden. Also da gab es dann viel zu berichten. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir den Lesern bieten zum Thema Film, wenn wir nichts Aktuelles haben. Und dann haben wir unseren Hollywood-Korrespondenten Scott Orden losgeschickt und sagt, guck doch mal in den Archiven der Hollywood Foreign Press, ob du nicht alte Interviews findest mit irgendwie historischen Filmgrößen. Und das war wirklich ein Knaller. Da haben wir über 2 Jahre, glaube ich, oder 2,5 Jahre Interviews abgedruckt mit Leuten wie Burt Lancaster, Gregory Peck,
Jane Fonda,
John Wayne, genau,
ja.
Alfred Hitchcock. Und das Irre an diesen Interviews waren, das sind keine retrospektiven Interviews gewesen. Also im Fall von Gregory Peck und Burt Lancaster schon. Die haben dann Anfang der 70er dann natürlich auch über ihre Karriere und über ihren Werdegang in Hollywood gesprochen. Und Hitchcock natürlich auch generell so ein bisschen über seine Art des Filmemachens. Aber das Tolle war eben, dass du so ein Jack Nicholson-Interview hattest aus der Zeit, als Chinatown ins Kino kam und keiner wusste, dass das so ein Riesenklassiker wird.
Ja.
Und der spricht dann über Chinatown. Oder Steven Spielberg spricht über Der weiße Hai. In dem Moment, wo der heiße weiße Hai ins Kino kommt.
Ja.
Und das ist das zu lesen, wie die Filmemacher und Schauspielerinnen und Schauspieler damals selber über ihre neuen Projekte gesprochen haben. Und Gene Hackman hat darüber gesprochen, wie sehr er seine Rolle in French Connection gehasst hat und sowas. Das ist, obwohl der Film so ein Riesenerfolg war damals. Und das haben die Leser und Leserinnen wirklich sehr geschätzt. Und so haben wir uns dann durch die Corona-Zeit gerettet und waren natürlich heilfroh, dass dann die Kinos irgendwann wieder aufmachten. Und dann kam die nächste Mini-Katastrophe.
Wirklich direkt danach.
Ja. Nämlich dieser Streik der Drehbuchautoren und Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood, wo dann für ein halbes Jahr lang auch wieder keine neuen Filme produziert wurden. Da gab es natürlich einen Rückstau aus der Corona-Zeit. Das heißt, man hatte so für die nächsten, sage ich mal, 6 bis 9 Monate noch irgendwie aktuelle Filme, die alle so nachgeschossen wurden. Und dann war aber irgendwann eine Riesenlücke, wo das dann irgendwie, wo du dachtest, wie füllen wir denn jetzt ein Heft nur mit kleinen deutschen Arthouse-Filmen oder noch nicht mal Arthouse-Filmen, sondern so Independent-Produktionen. Dafür gehen die Leute jetzt nicht massenhaft ins Kino.
Ne? Richtig, ja. Und das haben wir auch geschafft.
Das haben wir auch geschafft, ja. Verrückt.
Wahnsinn. Und wenn man jetzt, also es sind so viele Jahrzehnte, muss man ja wirklich sagen, so viele Dinge, die geschehen sind, wenn du jetzt an Highlights zurückdenkst, welche fallen dir da ein aus den letzten Jahrzehnten, auch bei deiner Recherche jetzt für die Reihe?
Die irreste Geschichte, die mir einfällt, ist tatsächlich, dass uns ein Leser im Herbst 97 geschrieben hat, dass er in Tunesien im Urlaub ist und dass er in der Wüste Filmaufbauten entdeckt hat und den Eindruck hatte, dass da ein neuer Star-Wars-Film gedreht wird. Mhm. Dann haben wir unseren Reporter Heiko Rosner losgeschickt nach Tunesien. Der ist dann dahin geflogen, um das zu verifizieren. Und der hat sich dann einen Fesselballon gemietet und ist mit diesem Fesselballon über der Wüste, über diesen Set geflogen. Es war tatsächlich so, dass da Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, das war ja sozusagen es gab ja diese Original-Star Wars-Trilogie in den 70er Jahren und da hat George Lucas ja dann das ganze Franchise neu aufgelegt und neu gestartet. Und das läuft ja bis heute. Und Heiko ist da ins Produktionsbüro reingelatscht und hat gesagt, er wäre irgendwie Star Wars-Fan aus Deutschland und ob er ein Autogramm von George Lucas haben könne. Und die sind natürlich den Stand der Mund offen und dachten, was geht hier ab? Und dann hat er der Taxifahrer bestochen, die ihm dann irgendwas erzählt haben und so und hat so heimlich Fotos geschossen. Irgendwie. Das war ziemlich verrückt. Und zu diesem Film gibt es tatsächlich noch eine zweite irre Geschichte. Und zwar, als der Film dann ins Kino kam, das war tatsächlich erst 1999, da ist mein Kollege Erik Stahl ist mit Jasmin Tabatabai, der Schauspielerin, die ein riesengroßer Star Wars-Fan war. Die sind zusammen nach New York geflogen, um sich da den Film anzugucken und diesen ganzen Hype um Schlangen, um die Kinos. Es war wirklich wieder mal ein Blockbuster, wo die Leute blockweise Schlange standen in New York. Und die haben da eine Reportage gemacht, wie sie den Film irgendwie Monate bevor der in Deutschland ins Kino kam.
Wahnsinn, oder?
Ja. Ja. Und das war auch eine tolle Geschichte. Und damals war es ja auch noch so, also in den Anfängen von Cinema auch, da war in Amerika immer, der Sommer war sozusagen die Blockbuster-Zeit. Das haben wir nie verstanden, weil wir dachten, im Sommer ist doch irgendwie Sonne, Ferien, da geht ja keiner ins Kino. In Amerika war das die große Zeit der Neuaufführung der großen Filmstarts, wahrscheinlich auch, weil es so heiß war, dass die Leute immer in diese klimatisierten Kinos gegangen sind. Die Filme kamen in Deutschland dann immer erst im Herbst ins Kino oder vor Weihnachten. Das war bei uns ja die große Zeit für Kinostarts. Und das hat sich dann durch diese Internetpiraterie, ist das dann irgendwann komplett synchronisiert worden. Mhm. Und heute haben wir ja weltweit starten die Filme an einem Tag.
Richtig.
So, da wäre es völlig sinnlos, irgendwie nach New York zu fliegen, um sich einen Film anzugucken, weil den kriegst du praktisch zur selben Zeit ja hier auch zu sehen. Aber damals war das halt noch ein bisschen anders. Und wir hatten immer mal wieder in Cinema so April-Scherze, die gar nicht als April-Scherze natürlich erkenntlich waren im ersten Moment. Es gab einen, der war wirklich sehr skurril, da haben wir gesagt, Cinema hatte eine Dependance in Hollywood und eröffnet jetzt auch ein Büro in New York und zwar in den Twin Towers, die damals noch standen. Und zur Premiere wird Superman um die Twin Towers fliegen und Roger Moore wird seine Filmkarriere beenden und das New Yorker Cinema Studio leiten. Das war ein bisschen Gaga. Es gab aber auch einen April-Scherz, der wirklich so ein bisschen Spuren hinterlassen hat. Da hatten wir uns ausgedacht, dass die US-Regierung beschließt, die Mauer wieder aufzubauen. Der Film sollte heißen Le Mur, die Mauer.
Natürlich.
Der US-Präsident wurde, glaube ich, gespielt von Götz George. Und der hat einen Agenten nach Deutschland geschickt, Heino Ferch, der eben diesen Mauerbau und die Sprengung des Brandenburger Tors vornehmen sollten. Das klang so realistisch anscheinend, dass dieser Film dann plötzlich in irgendwelchen Filmografien von Heino Ferch auftauchte. Und was wir nicht wussten, ist, dass der WDR zu der Zeit an einem TV-Zweiteiler gearbeitet hat mit Heino Ferch. Und dieser Film hieß Die Mauer.
Nein.
Ja. Als der dann rauskam, ist unser Film dann aus den Filmografien verschwunden.
Na, ein Glück.
Aber das war tatsächlich sehr lustig. Und der beste April-Scherz, der mir am besten gefallen hat, war die Idee, dass Oliver Stone nach JFK, also hat ja so einen Enthüllungsfilm gedreht, JFK, Tatort Dallas, über die Ermordung von John F. Kennedy, dass er im Anschluss daran einen Film dreht, der heißt FJS. Franz Josef Strauß, der ja, die Älteren werden sich erinnern, auch Politiker war, der viele Skandale verursacht hat und sehr umstrittener Politiker war. Das sollte also auch so ein investigativer Enthüllungs-Polit-Thriller werden. Und die Idee war, dass Franz Josef Strauß gespielt wird von Marlon Brando. Dann taucht, weil der Film so ein bisschen in die Historie eintaucht, taucht auch Willy Brandt auf. Der sollte gespielt werden von Kevin Costner. Und die Top-Besetzung war Danny DeVito als Helmut Kohl.
Ich meine, würde ich schon gern sehen.
Ja, den Film hätte man gern gesehen, der wurde leider nie gedreht. Aber das war wirklich sehr schön, dass man also dieses Alberne, das ist auch so ein bisschen verloren gegangen, das könnten wir vielleicht mal wieder reaktivieren.
Habe ich auch schon überlegt, ja. Also so ein April-Scherz, genau, alle mal ein bisschen das Auge oder den Blick drauf richten im April, wer weiß, vielleicht bringen wir sie nochmal zurück, die April-Scherze, würde ich mir wünschen.
Ja, und ganz verrückt, unser damaliger Chefredakteur Philipp Schulze hat es geschafft, in der Corona-Zeit William Shatner, der ja nun auch nicht mehr der Jüngste ist, nach Deutschland zu holen für 2 Kinoaufführungen eines Star Trek Kinofilms mit Publikumsgespräch auf der Bühne.
Absolut.
Das
Wahnsinn.
War auch ein echtes Highlight, muss ich sagen.
Ja. Ach, schön. Ich finde ja auch, was ich ganz launig fand, das hatte ich gestern nochmal gesehen, als ich nochmal deine Reihe durchgegangen bin, fand ich das ganz fantastisch, dass Cinema ja auch mal daneben liegen kann.
Ja.
Das war in einer Ausgabe der 90, ich meine 91 war es, war Cinema fest davon überzeugt, dass ein Sequel zu Pretty Woman erscheinen wird. Und dass Julia Roberts auch schon quasi, die dreht schon längst.
Genau.
Auf dieses Sequel warten wir bis heute.
Genau, es war eine Titelgeschichte. Also es war eigentlich alles, für Cinema war der Film fast schon fertig.
Ja.
So wie wir darüber berichtet haben. Und alles deutete darauf hin. Das ist so. Bei manchen Klassikern geht das über Casablanca, war ja auch so ein Film, wo man über Jahre immer wieder spekuliert hat, wann kommt das Remake, wann kommt die Fortsetzung. Dann ist ja tatsächlich ein Roman geschrieben worden, also eine Casablanca-Fortsetzung als Roman. Das ist aber auch, glaube ich, nie verfilmt worden. Also das ist auch so ein Projekt, wo sich keiner so richtig herangetraut hat. Genau, ja, Pretty Woman war, also wäre heute undenkbar, dass es zu Pretty Woman kein Sequel gegeben hat, dass man das damals so hat. Ich weiß nicht, woran es lag, ob die beiden nicht wollten. Angeblich war ja alles schon unterschrieben, wie es dann immer berichtet hat.
Woran
es dann gescheitert ist, haben wir nie rausbekommen. So, aber die Chance würde man sich heute nicht entgehen lassen.
Niemals.
Im Leben, also,
ja. Da hätten wir es bis zur Scheidung, hätten wir die beiden begleitet.
Ja. Genau, manchmal liegt man natürlich komplett daneben. Ich erinnere mich an eine Kurzkritik von wenigen Zeilen zu Der englische Patient, der wirklich so als Wüstenschmonzette und versandetes
Epos, genau, Wüstenmelodram
beschrieben wurde. Der Film hat dann unzählige Oscars gewonnen und ich fand ihn beim ersten Mal gucken tatsächlich auch wirklich relativ gurkig und fand ihn später dann aber eigentlich immer besser. Also es ist tatsächlich ja auch ein Phänomen. Es gibt ja keine objektive Filmberichterstattung. Also jeder guckt einen Film anders, jeder empfindet einen anderen Film anders. Für Leute bedeuten Filme ganz unterschiedliche Dinge, auch selbst die technischen Standards. Ich weiß von Filmen, die haben einen goldenen Bären gewonnen, die ich handwerklich unglaublich schlecht finde. Und andere halten das für ein Meisterwerk.
Ja.
Und mir selber ist es auch schon so gegangen, dass ich einen Film geguckt habe und den großartig fanden, habe ich ihn ein Jahr später nochmal gesehen und gedacht, um Gottes Willen, was fand ich eigentlich an diesem Film so toll. Das wird jeder kennen, ne? Auch immer so, man warnt ja auch immer so ein bisschen davor, so Lieblingsfilme nach 30 Jahren nochmal sich anzugucken, weil man in der Regel der Test dann nicht so gut ausfällt.
Ja.
In den seltensten Fällen ist man wirklich wieder so begeistert, wie man ihn in Erinnerung hat. Also das ist sehr unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man erwartet von Cinema immer so, wie die Leute sagen ja auch, wie findet Cinema den Film? Aber es ist natürlich bei Cinema auch nur eine Person, die diesen Film dann schreibt. Und wenn wir mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen ins Kino gehen, gibt es auch mal unterschiedliche Meinungen natürlich. Ne?
Was ja auch sehr schön ist. Ne? Ja. Und dann die Diskussion, das ist immer wieder toll, wenn man da auch ein bisschen aneinander gerät. Und das finde ich ist das Tolle an dem Job. Einfach, es ist, wie du sagst, es ist subjektiv.
Ja.
Ist fantastisch, ja.
Ja, und die Leute denken immer, ach, Cinema, das ist ja super, da sitzt ihr den ganzen Tag im Kino und guckt Filme und Serien
zu Hause. Falsch, so, wie falsch, ne?
Aber ehrlich gesagt, das ist natürlich nur, das kann auf Dauer auch anstrengend werden. Also wenn man 3-4 Filme am Tag guckt, dann ist es irgendwann auch gut. Und das passiert durchaus öfter. Und dann haben wir ja noch kein Heft. Also du musst ja aus diesen Filmen Themen generieren, die du recherchieren musst. Du musst Interviews führen, du musst Themen finden, die du um den Film herumstricken kannst. Du musst die Filmkritik schreiben, ne? Das ist ja so wie ein Handwerker, der in den Baumarkt geht und sich seine Baumaterialien kauft. Da ist das Haus auch noch nicht fertig, wenn der rauskommt. So ist es bei uns auch. Der Film wurde gesehen, aber damit fängt die Arbeit eigentlich erst an.
Ne? Genau, damit geht es erst los.
Ja. Aber es ist natürlich trotzdem eigentlich einer der schönsten Jobs der Welt.
Nach wie vor sehe ich auch so, ja.
So, es ist ein bisschen verloren gegangen, so dieser Glamour, wenn ich denke, so früher, wie viele Schauspieler da nach Deutschland gekommen sind vor der Premiere rechtzeitig, sodass das für uns auch Sinn gemacht hat, als Monatsmagazin sie zu treffen. Mhm. Heute kommen sie ja oft zur Premiere einen Tag, bevor der Kinofilm offiziell anläuft. Das bringt uns dann nichts mehr, ne? Weil dann ist Cinema längst draußen.
Und oft auch nur für einen Fotocall und ja, das war's.
Genau.
Ja.
Aber wie oft die auch nach Hamburg gekommen sind damals, und das war natürlich vor dem Mauerfall sowieso, ne? Nach dem Mauerfall sind da viele Verleiher und Agenturen nach Berlin gezogen. Dann sind die Stars auch eher nach Berlin gekommen. Das war natürlich ein Riesenhype. Ich erinnere mich noch an die Berlinale, als die Mauer fiel. Aber im November wurde die Mauer geöffnet, im Februar war Berlinale. Die ganzen Stars, Julia Roberts, Bruce Willis, haben sich alle auf der Mauer fotografieren lassen.
Wahnsinn.
Und so. Und das hat unseren Job natürlich verändert. Auch dann nochmal stark die Corona-Zeit, dass Interviews heute eigentlich eher über Zoom stattfinden oder andere Formate, also virtuell, und dass du die Stars nicht mehr so oft triffst, also zumindest die internationalen, was natürlich auch sozusagen unter ökologischen Gesichtspunkten Vorteil hat.
Ja,
also
da
früher wurden dann 30 Journalisten aus aller Welt nach London geflogen für 3 Tage, um da Interviews zu machen. Mhm. Das war natürlich irrsinnig, so, wenn man sich das, heute macht man das alles irgendwie am Bildschirm.
Ja, und ich meine, es ist natürlich auch so, ist die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen höher, dass man jemanden nochmal kurzfristig zu fassen kriegt, ja. Was natürlich auch toll ist, wenn die Person nochmal eben 5 Minuten hat zwischen dem Wocheneinkauf und, dem Abholen der Kinder, ist es halt immer ganz toll, wenn man dann doch nochmal einen großen Hollywood-Star zu fassen kriegt.
Ja, weil diese Riesen-Junkets, wo du dann manchmal 3 Schauspieler zu einem Film in einer Stadt über 3 Tage, das sind natürlich logistisch, ist das eher witzig aufwendig
gewesen.
Ne? So, aber es war natürlich schön, also die Leute mal zu treffen und persönlich zu sprechen.
Ja.
Ist natürlich was anderes, als wenn du an dem Bildschirm sitzt und mit jemandem redest.
Absolut, absolut.
So. Und man kann nicht nach Autogrammen fragen.
Oder Fotos. Was wir nie tun.
Was wir nie tun würden, wir sind ja professionell.
Genau.
Ah
ja, und jetzt müssen wir natürlich auch einmal drüber sprechen. Wir haben 50 Jahre hinter uns mit Cinema.
Mhm.
Ralf, gibt es Cinema oder wird es Cinema in den nächsten 50 Jahren auch noch geben?
Das hoffe ich natürlich. Also ich hoffe, weil Filme wird es immer geben. Es wird auch Leute geben, die wissen wollen, wie professionelle Kritiker Filme bewerten und welche Filme sich lohnen, welche sich nicht lohnen. Und ich hoffe natürlich, dass die Leute das auch wertschätzen, dass sie ein Heft in die Hand nehmen, dass sie durchblättern können und dass sie nicht nur vom Bildschirm sitzen und rumscrollen und suchen, sondern wirklich haptisch was in der Hand haben, sie auch wieder in die Hand nehmen können. Und ich finde, Cinema hat es auch verdient, weil wir wirklich mit so großer Leidenschaft daran gehen und uns durch 50 Jahre, das ist ja wirklich eine lange Zeit, es geschafft haben, dieses Heft am Leben zu erhalten. Cinema ist einfach eine gestandene Marke. So, jeder kennt Cinema. Wir merken das auch, wenn wir zu Dreharbeiten fahren und so, dass man, wenn man nicht nur mit den Regisseuren und den Schauspielern, wenn man mit Beleuchtern und Tontechnikern spricht, die alle erzählen, dass sie Cinema lesen oder früher abonniert haben. Also das hat in der Branche auch einen Stellenwert und für die Leser natürlich allemal. Also wir merken das immer wieder an den Leserzuschriften, wie ernst die Leute das auch nehmen, ne? Wenn wir irgendwie Sachen nicht einlösen können. Ne? Wir haben oft das Problem, dass Filme eben so kurzfristig gezeigt werden. Also Horrorfilme zum Beispiel werden in der Regel immer erst 2 Tage vor Kinostart gezeigt. Da ist Cinema aber dann schon in der Regel am Kiosk oder schon zumindest gedruckt. Dann können wir erst einen Monat später sagen, wie der Film eigentlich war. Ne? Und das passiert dann bei so großen Hollywood-Filmen immer öfter. Ist auch leider so, dass in Amerika gibt es, glaube ich, überhaupt gar keine Printmedien mehr, die exklusiv über Film berichten. Deswegen sagen die Studios, sie verstehen gar nicht, warum man in Deutschland einen Film 6 Wochen vorher zeigen muss, damit darüber berichtet werden kann, weil die das Problem gar nicht mehr haben.
Ja, richtig.
So, und dann gibt es immer noch, das ist mit der Internetpiraterie hat es so ein bisschen abgenommen, das ist nicht mehr so ein heißes Eisen, aber es gibt natürlich immer noch die Befürchtung, dass das Vorab-Echo dann vielleicht negativ ist, gerade bei den Horrorfilmen, wo so eine Fan-Community eben wissen will, wie sind diese neuen Horrorfilme, und wenn dann schon es vorher die Runde macht, naja, der ist nicht so toll. Das schlägt sich natürlich auf die Besucherzahlen im Kino dann auch nieder. Das wollen die Studios und die Verleiher natürlich verhindern.
Ja, wobei es natürlich auch wichtig ist, du hast die seriöse Berichterstattung angesprochen, gerade mit Blick auf die vielen Influencer, die vielen News-Seiten, in Anführungszeichen, die sich wahllos auf Meldungen, auf Gerüchte, auf Paparazzi-Setbilder stürzen. Wir sind tatsächlich das einzige Magazin, würde ich auch noch nach wie vor behaupten. Also wir sind live vor Ort, wir sind dabei, wir berichten über das, was tatsächlich passiert und nicht über das, was man gerade so munkelt hinter den Kulissen. Und ich bin auch der Meinung, gerade aus diesem Grund wird Cinema ewig eine Relevanz haben, und zwar eine sehr hohe.
Ja, und wir besprechen eben auch nur Filme, die wir gesehen haben.
Genau.
Es gibt ja auch andere Zeitschriften, die dann so tun, als hätten sie einen Film gesehen.
Richtig.
Und dann eine tolle Bewertung schreiben. Und alle anderen in der Branche wissen, der Film wurde noch nie gezeigt.
Genau.
Das wissen die Käufer im Zweifelsfall nicht, aber es ist wirklich für uns auch wichtig, eben diese, das ist ja auch für das Standing in der Branche wichtig, dass du diese Seriosität hast.
Absolut. Na,
wenn du Filme besprichst, die du gar nicht gesehen hast, dann denken die in den Agenturen und in den Studios auch, was machen die da eigentlich?
Ja.
Ne? Das kann man eigentlich nicht machen, finde ich. Und es ist auch verantwortungslos den Lesern gegenüber,
genau,
das zu behaupten und so tun, als ob.
Mhm.
Ne? Das zahlt sich am Ende auch nicht aus. Und dann lieber mal einen Film einen Monat später besprechen und ihn dann aber auch wirklich bewerten können, als dass man vorher irgendwas erfindet. Ne?
Richtig. Ach, Ralf, die Zeit schreitet voran.
Ja.
Und ich fürchte, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen.
Ja.
Aber es war ganz fantastisch, dir zuzuhören. Vielen Dank, dass ich mal zu Gast sein durfte bei Cinema
Sehr
Classics
gerne.
Und lauschen durfte, wie du von 50 Jahren Cinema erzählt hast. Und dann würde ich kurz und knapp sagen, auf die nächsten 50,
ja,
oder?
Ja, auf die nächsten 50 Jahre.
Alles klar.
Und wir hoffen, die Leser bleiben uns gewogen und kaufen Cinema weiterhin.
Schön gesagt.
Ja.
Bis dahin.
Ja, bis dahin. Tschüss.